Kapitel 12 Arbeit und Gesundheit von Simone Kauffeld und Diana Hoppe. Fallbeispiel: Herr M. arbeitet seit vielen Jahren in der Personalentwicklung eines größeren Automobilkonzerns. Nachdem er bereits eine verantwortungsvolle Führungsposition erreicht hatte, gab es eine Fusion. In diesem Zusammenhang wurde die Abteilung für Personalentwicklung völlig neu strukturiert und er selbst erhielt einen neuen Vorgesetzten. Dies war für ihn ein Rückschritt in der Hierarchieebene. Er akzeptierte seine neue Position widerwillig und ging nach einiger Zeit wieder mit seinem üblichen Idealismus an die Arbeit. In den nächsten Jahren durchlebte er mehrere Führungswechsel an der Unternehmensspitze. Jedes Mal wurden neue Personalkonzepte aufgelegt und er arbeitete engagiert daran, die neuen Ideen umzusetzen. Stets war es ihm ein Anliegen, für Gerechtigkeit und ein harmonisches Miteinander zu sorgen. Privat ist er glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und muss sich keine finanziellen Sorgen machen. Seinem Wohnort fühlte sich sehr verbunden, da dort sowohl seine als auch die Eltern seiner Frau leben. So nimmt er jeden Tag eine 1,5-stündliche Wegstrecke zur Arbeit auf sich. Gesundheitlich geht es ihm überwiegend gut. Hin und wieder hat er mit Bluthochdruck und entsprechenden Begleiterscheinungen zu kämpfen, aber er fällt nie länger aus. Die üblichen kleinen Streitigkeiten innerhalb der Abteilung nimmt er relativ gelassen hin. Mit einigen Kollegen versteht man sich eben besser und mit anderen nicht. Bei seinen Trainings und Coachings wird er von den Teilnehmern geschätzt als jemand, der ein Auge für das Wesentliche hat, konzentriert arbeitet und in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu meistern. In seinem Bereich gab es nun wieder einen Führungswechsel. Seine neue Chefin ist eine selbstbewusste Frau, die voll in ihre Arbeit aufgeht. Anscheinend stimmt die Chemie zwischen den beiden nicht so richtig. Nach einigen Wochen erkrankt Herr M. und erhält die Diagnose Burnout. Erstens. Welche Umstände haben dazu geführt, dass Herr M. an Burnout erkrankt ist? Zweitens. Wie hätte dies verhindert werden können? Fallbeispiel Ende. Die Auflösung des Fallbeispiels ist im Webex-Kurs Fallbeispiel Auflösung Kapitel 12 auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Abschnitt 12.1 Einführung. Erschöpft, ausgebrannt und arbeitsmüde, heißt es in der FAZ vom 8.3.2010. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes von 2009 scheinen immer mehr Menschen von den Folgen dauerhaften Stresses betroffen zu sein. In einer Umfrage der Techniker Krankenkasse von 2013 gaben 59% der Befragten an, sich aufgrund ihres Berufes, beispielsweise durch Termindruck, gestresst zu fühlen. Die Belastungsquellen im beruflichen Kontext sind so vielfältig, dass es nicht überraschend ist, wenn Beschäftigte aufgrund beruflicher Belastungen erkranken. Dass Zusammenhänge zwischen berufsbedingtem Stress und individuellem Gesundheitszustand existieren, ist auch aus der Forschung bekannt. Siehe zum Beispiel Buddeberg-Fischer und andere 2008, Ulich und Wülser 2012. Bedenklich sind vor allem die steigenden Zahlen von psychischen Erkrankungen. Der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK und der Universität Bielefeld herausgegebene Fehlzeitenreport gibt für das Jahr 2011 unter Berücksichtigung der Fehlzeiten von 10,8 Millionen bei der AOK versicherten Erwerbstätigen einen Krankenstand von 4,7% an. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit betrug 11 Tage. Vergleiche Meyer und andere 2012. Die Ursachen für krankheitsbedingte Fehlzeiten im Beruf lassen sich im Wesentlichen 6 Krankheitsarten zuordnen. Die meisten Fehlzeiten, knapp 23%, wurden 2011 durch Muskel- und Skeletterkrankungen verursacht. Weitere Fehlzeiten verursachende Erkrankungen sind Verletzungen und Atemwegserkrankungen, jeweils ca. 12%, psychische Erkrankungen 9,6% sowie Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems oder der Verdauungsorgane je ca. 6%. Insbesondere bei den psychischen Erkrankungen haben die Krankheitstage stark zugenommen. Seit dem Jahr 2000 ist hier ein Anstieg um 60% zu verzeichnen. Psychische Erkrankungen sind mit längeren Ausfallzeiten verbunden als somatische Erkrankungen. Im Jahr 2011 betrug die durchschnittliche Falldauer nach Angaben von Meyer und anderen 2012 hier 22,5 Tage. Laut dem Gesundheitsbericht der BKK von 2012 nehmen psychische Erkrankungen weiter zu und haben einen hohen Zuwachs am Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Die krankheitsbedingte Abwesenheit Beschäftigter verursacht nicht nur individuelle Konsequenzen für die Arbeitnehmer selbst. Unternehmensseitig entstehen neben organisatorischen Problemen, zum Beispiel Vertretung, vor allem erhebliche Kosten. Siehe dazu Uhlig und Wöser 2012. Nach einer Erhebung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin von 2013 liegen die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle bei 46 Milliarden Euro. 5,9 Milliarden Euro davon entfallen auf psychische Erkrankungen. Mit den steigenden Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen für Unternehmen ist die Verbesserung der Gesundheit auch vermehrt ein betriebliches Thema bzw. Ziel geworden. Siehe zum Beispiel Lück und andere 2009 oder Uhlig und Wöser 2012. Entsprechende Bestrebungen der Unternehmen, damit umzugehen, sind vor allem im Auf- und Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Gesundheitsmanagements erkennbar. Lesen Sie dazu auch den Webexkurs Betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement auf www.lehrbuch-psychologie.de. Gesundheit ist ein wichtiger, persönlicher und auch gesellschaftlicher Wert. Die Bedeutung der eigenen Gesundheit wird häufig erst bei auftretenden Erkrankungen oder mit fortschreitendem Alter erfasst. Doch was genau bedeutet Gesundheit eigentlich? Definition: Die Weltgesundheitsorganisation WHO definierte Gesundheit 1946 zunächst als einen Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein dem Fehlen von Krankheit. In einer überarbeiteten Definition von 1987 wird Gesundheit nun als die Fähigkeit und Motivation, ein wirtschaftlich und sozial aktives Leben zu führen, bezeichnet. Definition Ende. In der überarbeiteten Fassung der Gesundheitsdefinition wird eine veränderte Auffassung von Gesundheit deutlich. Dem Menschen wird eine aktivere Rolle bei Aufbau und Aufrechterhaltung von Gesundheit zugesprochen. Somit gewinnt auch die Gestaltung von Arbeitsbedingungen einen größeren Stellenwert. Siehe dazu Uhlig und Wöser 2012. Abschnitt 12.2: Belastungen in der Arbeit. Ob bei der Arbeit, im Kreis der Familie oder bei Freizeitaktivitäten, der Mensch ist im Alltag oft stark gefordert. Gehen die Anforderungen über ein gewisses Maß hinaus, kann dies als anstrengend und belastend empfunden werden. Der Mensch fühlt sich gestresst. Die Begriffe Belastung, Beanspruchung und Stress werden in der Alltagssprache häufig synonym verwendet, wobei sie zumeist eher negativ konnotiert sind. Im Arbeitskontext wird Belastungen und Beanspruchungen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die Begrifflichkeiten werden jedoch differenzierter und neutraler betrachtet. Für die tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema Stress am Arbeitsplatz ist es zunächst wichtig, einige der wesentlichen Begriffe zu definieren und voneinander abzugrenzen. Überblick: Belastung. Als psychische Belastung wird die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen einwirken, verstanden. Angaben aus dem Normenausschuss Ergonomie im Deutschen Institut für Normung 1987. Beanspruchung. Als psychische Beanspruchung bezeichnet man die individuellen, zeitlich unmittelbaren Auswirkungen der psychischen Belastung auf den Menschen. Stress. Nach Greif und Cox 1997 ist Stress ein subjektiv, intensiv unangenehmer Spannungszustand, der aus der Befürchtung resultiert, dass eine stark aversive, zeitlich nahe oder bereits eingetretene, subjektiv lang andauernde Situation wahrscheinlich nicht vollständig kontrollierbar ist, deren Vermeidung aber subjektiv wichtig erscheint. Stressoren. Dies sind Faktoren, externe oder interne Stimuli, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Stressreaktion auslösen. Der Begriff Stressor und Stressreaktion entsprechen den Begriffen Belastung und Beanspruchung. Siehe dazu Schaper 2011. Überblick Ende. Durch die Unterscheidung zwischen Belastung und Beanspruchung wird eine differenzierte Betrachtungsweise ermöglicht. Gleiche Belastungen können zu unterschiedlichen Beanspruchungen führen. Verschiedene Faktoren wie die Intensität und Dauer der Belastungen oder auch individuelle Merkmale der Person wie vorhandene Ressourcen haben einen Einfluss darauf, ob die Beanspruchung mit eher positiven, zum Beispiel Aktivierung, oder eher negativen, zum Beispiel Stress erleben, Konsequenzen verbunden ist. Siehe Poppelreuter und Mirke 2008. Aus arbeitspsychologischer Sicht hat die Beanspruchung des Individuums nicht nur negative, sondern auch positive Auswirkungen, wie der gleichfolgende Exkurs zeigt. Ziel sollte es daher sein, nicht nur diejenigen Faktoren zu identifizieren, die Mitarbeiter negativ beanspruchen, sondern auch diejenigen, die positiv erlebt werden, zum Beispiel im Sinne einer Herausforderung. Dies kann in der Folge in einer beanspruchungsoptimalen versus beanspruchungsarmen Arbeitsgestaltung münden. Exkurs: Positive Folgen von Stress am Arbeitsplatz. Meist gehen wir automatisch davon aus, dass berufsbedingter Stress mit negativen Konsequenzen, wie zum Beispiel Krankheit oder Fehlzeiten, verbunden ist. Stress kann aber auch positive Seiten haben. Selye, 1978, prägte den Begriff Eustress. Im Gegensatz zum Distress, negativer Stress, wirkt Eustress als positiver Stress anregend und motivierend. Entscheidend für das Erleben von Eustress ist, dass die Stressoren nicht als bedrohlich, sondern als herausfordernd empfunden werden, zum Beispiel eine in Aussicht gestellte Beförderung. Der Körper ist dann zwar in erhöhte Aktiviertheit versetzt, jedoch regt diese Form des Stresses Menschen zu höheren Leistungen an. Auf diese Weise kann laut Semmer und Udris 2007 Stress auch eine Quelle von Stolz und dem Erleben von Selbstbewusstsein sein. Exkurs Ende. Belastungsfaktoren. Die Möglichkeiten, Belastungen, die sich in der Arbeitswelt ergeben, zu gruppieren, sind so vielfältig wie die Belastungen selbst. Nach Schönpflug 1987 können Belastungen anhand der folgenden 6 Dimensionen unterschieden werden. Nach ihrer Herkunft, zum Beispiel personenbedingt oder umgebungsbedingt, nach ihrer Qualität, zum Beispiel leichte oder starke Belastung, nach den Möglichkeiten, sie zu beeinflussen, zum Beispiel nicht beeinflussbare gesundheitliche Einschränkungen oder selbstverursachter Konflikt mit Kollegen, nach der Möglichkeit, ihr Auftreten vorherzusehen, zum Beispiel unvorhersehbare Störungen wie Maschinenausfälle oder vorhersehbare Belastung durch ein zusätzlich angenommenes Projekt, nach ihrer zeitlichen Struktur, zum Beispiel permanent oder selten, nach der Art ihrer Auswirkungen, zum Beispiel physisch oder psychisch, auf die Betroffenen. Ein allgemeines Rahmenkonzept von McGrath 1981 geht von drei Belastungsbereichen aus: dem materiell-technischen, dem sozialen und dem persönlichen Bereich. Siehe dazu auch Abbildung 12.1 im gedruckten Lehrbuch. In allen drei Bereichen können Belastungen entstehen. Im technischen Bereich A kann zum Beispiel Lärm eine Belastung sein, im sozialen Bereich B kommen zum Beispiel soziale Konflikte als Ursache von Beanspruchungserleben in Frage und im personalen Bereich C ist Überängstlichkeit einer Person ein möglicher Belastungsfaktor. Darüber hinaus können sich Überlappungen der drei Bereiche ergeben. Eine Belastung in der Überlappung des technischen und sozialen Bereichs, AB, kann die soziale Isolation eines Beschäftigten sein. In der Überschneidung des sozialen und personalen Systems, BC, ergeben sich Rollen, die zu Rollenkonflikten führen können. Und im technisch-personalen Bereich, AC, findet sich als Belastungsfaktor die Arbeitsaufgabe mit ihrer ganz individuellen Schwierigkeit, wie zum Beispiel eine unklare Aufgabenstellung oder Über- bzw. Unterforderung. Siehe dazu Semmer und Udris 2007. Im Überlappungsbereich aller drei Bereiche, ABC, kann zum Beispiel ein schlechtes Betriebsklima eingeordnet werden, da dieses durch unterschiedliche Aspekte, wie zum Beispiel schädliche Arbeitsumgebung, negative Kommunikation untereinander und mangelnde Motivation Einzelner, dies zu verändern, bedingt sein kann. Die Tabelle 12.1 des gedruckten Buches gibt einen Überblick über beispielhafte Belastungen in der Arbeitswelt und wie diese den drei Bereichen nach McGrath 1981 sowie den Schnittstellen zwischen diesen Bereichen zugeordnet werden können. Einige Arbeitstätigkeiten gelten als besonders belastend. Dies liegt in erster Linie daran, dass in der alltäglichen Arbeit eine Vielzahl von Belastungsfaktoren zusammenkommen, sodass die Möglichkeit der Beschäftigten, diesen Belastungen mit individuellen Ressourcen entgegenzuwirken, erschwert ist. Eine Betrachtung des Nacht- und Schichtarbeitsmodells zeigt, dass Schichtarbeiter in erhöhtem Maße körperlichen und psychischen Belastungen sowie ungünstigen Umgebungseinflüssen ausgesetzt sind. Darüber hinaus verfügen sie über wenig Kontrolle und Handlungsspielräume am Arbeitsplatz. Siehe dazu Behrmann 2008. Als belastungsreich hat sich auch der Pflegeberuf erwiesen. Im Umgang mit pflegebedürftigen Personen ergeben sich häufig psychische Belastungen durch Situationen, in denen Krankheit, Gebrechen oder Tod eine Rolle spielen. Darüber hinaus gelten in den Pflegeberufen auch die institutionellen Bedingungen, wie zum Beispiel Personalmangel oder bauliche Mängel, sowie die physischen Belastungen, zum Beispiel Heben der Pflegebedürftigen, als stark beanspruchend. Siehe Hertel und andere 2004. Rigotti und andere 2012 haben Arbeitsunterbrechungen als Belastungsquelle im Pflegeberuf untersucht. Arbeitsunterbrechungen führen zu einer Ablenkung von der aktuellen Aufgabe. Die Aufmerksamkeit verschiebt sich von der eigentlichen Aufgabe hin zur Unterbrechungsquelle. Es entstehen Zeitverluste durch das sofortige Bearbeiten der Unterbrechung, der parallelen Bearbeitung beider Aufgaben, der Delegation einer der Aufgaben und oder das Wiedereindenken in die ursprüngliche Aufgabe. Die Studie zeigt, dass Arbeitsunterbrechungen, zum Beispiel Unterbrechungen durch Ärzte, Patienten, Angehörige, Kollegen, Telefon oder Funktionsstörungen, im Arbeitsalltag von Pflegekräften häufig auftreten. Ungünstigerweise wird auf diese Unterbrechungen oft sofort reagiert. In der Folge vieler Unterbrechungen kommt es zu einer höheren Wahrnehmung der Belastung, mehr emotionaler und kognitiver Irritation sowie stärkerem Erschöpfungserleben. Untersuchungen zu belastenden Arbeitsbedingungen werden auch häufig im Callcenter durchgeführt. In einer explorativen Studie von Metz und anderen 2001 wurden arbeitsbedingte Belastungen von Mitarbeitern zweier Callcenter erhoben. Dabei wurden bedingungs- und personenbezogene Arbeitsbelastungen sowie die Arbeitsbeanspruchung und die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung erfasst und analysiert. Bei den Callcenter-Angestellten zeigten sich generell geringe Entscheidungsspielräume, Komplexität und Variabilität der Arbeitsaufgaben sowie eine geringe Nutzung der beruflichen Qualifikationen. Exkurs: Mobbing. Von Mobbing spricht man laut Litzke und Schuh 2007, wenn eine Person am Arbeitsplatz häufig und über einen längeren Zeitraum von anderen Personen schikaniert, benachteiligt oder ausgegrenzt wird. Häufige Mobbinghandlungen sind zum Beispiel die Verbreitung von Gerüchten über die Person, Sticheleien, massive ungerechte Kritik, die Verweigerung wichtiger Informationen, Ausgrenzung der Person, Beleidigungen oder die Behinderung bei der Arbeit. Siehe dazu Leimann 1993 und Meshkutat und andere 2012. Das vereinzelte Auftreten derartiger Handlungen ist noch kein Mobbing. Erst wenn diese Verhaltensweisen zielgerichtet, vorsätzlich und häufig auftreten, spricht man von Mobbing. Lesen Sie im Web-Exkurs Mobbing auf der Lehrbuch-Website mehr zu diesem Thema. Exkurs Ende. Der Wandel der Arbeitswelt hin zur Flexibilisierung birgt neben Chancen, zum Beispiel Wahlmöglichkeiten, Handlungsspielraum, Entwicklungschancen, auch Risiken für das Belastungserleben der Mitarbeiter. Siehe dazu Ducky 2012. Die Flexibilisierung zeigt sich in der Auflösung von bisher etablierten Strukturen. Es findet eine Entgrenzung in Bezug auf verschiedene Arbeitsaspekte statt. Beispiele dafür sind flexible Arbeitszeiten, zum Beispiel Möglichkeit zur Wochenendarbeit, Vertrauensarbeitszeit, ständige Erreichbarkeit, flexible Erwerbsformen, zum Beispiel Leiharbeit, Befristung, räumliche Flexibilität, zum Beispiel Homeoffice, Telearbeit, sowie moderne Steuerungsmechanismen wie die indirekte bzw. ergebnisorientierte Mitarbeitersteuerung über Ziele und Erfolg. Siehe dazu auch Sauer 2012. Eine mögliche Gefahr dieser Entwicklungen sind gesundheitskritische bzw. selbstgefährdende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel krank zur Arbeit zu gehen, auch Präsentismus, oder auf Erholungspausen zu verzichten. Siehe Krause und andere 2012. In diesem Zusammenhang wird von Krause und Kollegen 2009 auch das Phänomen der interessierten Selbstgefährdung diskutiert, das besonders im Kontext ergebnisorientierter Steuerungsformen in Unternehmen auftritt. Abhängig Beschäftigte erleben sich analog zu selbstständigen Unternehmern als verantwortlich für den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg, da sie nicht mehr an ihrem Bemühen und ihrer Arbeitsleistung, sondern an betriebswirtschaftlichen Kennziffern oder Benchmarks gemessen werden. In der Folge gehen Mitarbeiter freiwillig über ihre gesundheitlichen Grenzen hinaus und zeigen gesundheitsschädigendes Verhalten wie Pausenverzicht, Ausdehnung der Arbeitszeit, Präsentismus. Häufig schwankt dabei das individuelle Arbeitserleben zwischen Engagement und Begeisterung über die Herausforderungen einerseits und Selbstzweifel, den Ansprüchen zu genügen und dem Druck standhalten zu können, andererseits. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sollte versucht werden, diesem Nebeneffekt der zunehmenden Flexibilisierung in der Arbeit entgegenzuwirken, um langfristige Konsequenzen wie zum Beispiel Burnout zu verhindern. Mögliche Maßnahmen könnten die Sensibilisierung der Mitarbeiter über Trainingsmaßnahmen, Frühwarnsysteme, geschützte Kommunikationsräume oder die Berücksichtigung der Mitarbeitergesundheit im Steuerungssystem sein. Als Belastungen bei der Arbeit gelten darüber hinaus unter anderem neue Medien, Belastung durch Informationsfülle und Informationsüberflutung sowie durch ständig mobile Erreichbarkeit, Emotionsarbeit, Belastung durch die aufgrund der Arbeitsaufgabe notwendige Regulation von Emotionen, Abweichungen zwischen tatsächlichen und gezeigten Emotionen, individueller Stil, Belastung durch die spezifische Ausprägung individueller Merkmale wie Kontrollüberzeugung oder Ambiguitätstoleranz. Ausführlichere Informationen zu den Belastungen finden Sie im Webex-Kurs Ausgewählte Belastungen in der Arbeit auf www.lehrbuch-psychologie.de. Eine beispielhafte Beschreibung der Belastungen der Berufsgruppe Finanzberater finden Sie dort im Webex-Kurs Finanzberater. Abschnitt 12.3. Modelle zur Erklärung der Entstehung von Stress. Was sind die Entstehungsbedingungen von Stress? Unter welchen Umständen wirken Umweltfaktoren belastend? Warum führen Stressoren nur bei manchen Personen zu Stress und bei anderen nicht? Antworten darauf liefern Stressmodelle. Die verschiedenen Modelle bieten Erklärungsansätze über die Entstehungsbedingungen von Stress. Physiologisches Stressmodell. Die ersten Arbeiten in der Stressforschung gehen auf Hans Selye 1974 zurück. Das Modell von Selye ist biologisch orientiert und wird häufig auch als reaktionsorientierter Erklärungsansatz für die Entstehung von Stress bezeichnet. Selye definiert Stress als eine unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Art von Anforderung, also eine allgemeine Anpassungsreaktion. Er setzt Stress im Wesentlichen mit Erregung gleich. Unterschiedlichste Faktoren können zu Stressoren werden und das physiologische, allgemeine Adaptionssystem auslösen. Dieses besteht aus drei Phasen. Erstens, der Organismus reagiert zunächst mit einer Alarmreaktion. Der Stressor wird erkannt und die Person reagiert mit Anspannung. Der Körper schüttet vermehrt Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus und ist in erhöhte Aktiviertheit versetzt. Zweitens. In der Widerstandsphase leistet die Person den Einwirkungen des Stressors Widerstand. Bei dieser Gegenreaktion werden die ausgeschütteten Stresshormone wieder abgebaut und der Körper erholt sich. Drittens. Gelingt es der Person nicht, sich diesen Einwirkungen zu widersetzen, zum Beispiel aufgrund mangelnder Ressourcen, folgt die Erschöpfungsphase. Sie beginnt, wenn die Person demselben Stressor über längere Zeit ausgesetzt ist und nicht mehr dagegen ankämpfen kann. Die körperlichen Anzeichen von nicht abgebautem, das heißt chronischem Stress, entsprechen in vielem denen, die auch beim Burnout zu beobachten sind. Siehe dazu auch Litzke und Schuh 2007. Transaktionales Stressmodell. Eines der einflussreichsten Stressmodelle stammt von Richard Lazarus 1966. Es handelt sich um einen kognitiven Erklärungsansatz für die Entstehung von Stress. Im Zentrum dieses Modells stehen individuelle kognitive Bewertungsprozesse, die darüber entscheiden, ob bei der betreffenden Person Stresserleben entsteht oder nicht. Ausgangspunkt ist ein Reiz, zum Beispiel Ereignis oder Situation, der potenziell Stress auslösen könnte. Entscheidend für die Entstehung von Stress ist, wie der Reiz durch die Person eingeschätzt bzw. bewertet wird. Im transaktionalen Stressmodell werden drei Bewertungsprozesse unterschieden, die jedoch nicht notwendigerweise aufeinander folgen müssen, sondern auch parallel ablaufen können. Bei der primären Bewertung wird beurteilt, ob der Reiz irrelevant, günstig oder positiv oder stressend ist. Handelt es sich um einen irrelevanten oder sogar positiven Reiz, ist für die Person kein Schaden zu erwarten. Wird der Reiz als stressend empfunden, zum Beispiel Herr M. aus dem Fallbeispiel erhält trotz hoher Arbeitsauslastung eine zusätzliche, wichtige Aufgabe von seiner Vorgesetzten, ist gegebenenfalls eine Anpassung des individuellen Verhaltens erforderlich. Dabei kann Stress drei Formen annehmen: Schädigung, Bedrohung oder Herausforderung. Schädigung beschreibt einen bereits eingetretenen Schaden, wie zum Beispiel: Dann sind die nächsten Wochen gelaufen, da kann ich ja nichts anderes mehr machen. Bei der Bedrohung liegt noch keine Schädigung vor, kann jedoch antizipiert werden. Zum Beispiel: Hoffentlich geht alles gut, ich darf jetzt keine Fehler machen. Bei der Herausforderung steht die Meisterung der Situation im Vordergrund. Zum Beispiel: Das ist eine tolle Chance, da werde ich mich richtig anstrengen. Wird eine Situation als bedrohlich eingeschätzt, erfolgt eine zweite Einschätzung, die sekundäre Bewertung. Sie bezieht sich auf die Ressourcen der Person. Es wird beurteilt, ob entsprechende Bewältigungsfähigkeiten, zum Beispiel für die Aufgabenbewältigung erforderliche Kompetenzen, und Bewältigungsmöglichkeiten, zum Beispiel realistischer Zeitrahmen für die Aufgabenbewältigung, im Umgang mit den Stressoren vorhanden sind. Auf Grundlage der Bewertungsprozesse kommt es zum Bewältigungsverhalten der Person. Je nachdem, wie erfolgreich die Situation gemeistert wird, erfolgt eine Neubewertung des ursprünglichen Reizes. Dabei wird überprüft, ob die Aufgabenbewältigung gelungen ist, ob die Situation weiterhin bedrohlich ist oder ob es zu einer Schädigung kam. Bei erfolgreicher Bewältigung wird die gleiche Situation wahrscheinlich künftig als weniger stressend empfunden. Siehe dazu Lazarus und Launier 1981 sowie Lazarus und Folkman 1984. Die beschriebenen Bewertungsprozesse können sich je nach Situation auch mehrfach wiederholen. Es handelt sich vorwiegend um automatische und intuitive Prozesse. Nach dem transaktionalen Stressmodell entsteht Stress dann, wenn eine Situation bedrohlich ist, der Person jedoch keine ausreichenden Bewältigungsfähigkeiten bzw. Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Vorteilhaft an diesem Modell ist, dass es Ansatzpunkte für Interventionen liefert, wie zum Beispiel die Arbeit am Bewältigungsverhalten einer Person. Außerdem lassen sich damit chronische Folgen von Stress erklären, die aufgrund von wiederholten negativen Bewertungsprozessen entstehen können. Anforderungskontrollmodell. Das Anforderungskontrollmodell von Karasek 1979 enthält zwei Dimensionen: die Arbeitsanforderungen und den Entscheidungsspielraum einer Person. Die Arbeitsanforderungen bezeichnen die quantitative Arbeitsbelastung und sich widersprechende Anforderungen an einem Arbeitsplatz. Der Entscheidungsspielraum ist das Ausmaß, in dem die Person Entscheidungen selbstständig treffen und auf Anforderungen variabel reagieren kann. Beide Dimensionen können in Abhängigkeit von der Arbeitsaufgabe jeweils niedrig oder hoch ausgeprägt sein. Durch diese Einteilung ergeben sich vier Tätigkeitstypen. Siehe dazu auch Abbildung 12.2 im gedruckten Lehrbuch. Nach dem Modell resultieren hochbelastende Tätigkeiten vor allem aus dem Zusammenspiel von hohen Anforderungen und einem geringen Entscheidungsspielraum. Eine hohe Anzahl von Stressoren kann dem Modell zufolge durch eine Erhöhung des Entscheidungsspielraums neutralisiert werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass einem Mitarbeiter mit einem sehr hohen Auftragsvolumen mehr Befugnisse eingeräumt werden sollten, um Stress zu vermeiden oder zu reduzieren. Wird bei steigenden Anforderungen der Entscheidungsspielraum geringer, so ist dies gesundheitlich stark belastend. Diese sogenannte Strain-Hypothese findet in Untersuchungen überwiegend Bestätigung. Nimmt der Entscheidungsspielraum bei steigenden Anforderungen dagegen zu, so wird eine leistungsförderliche Wirkung postuliert. Die Lernhypothese wurde bislang seltener untersucht als die Strain-Hypothese. Siehe Uhlich und Wöser 2012. Empirische Unterstützung findet sie zum Beispiel in einer Studie von Kauffeld und anderen 2004, in der die Effekte eines flexiblen Jahresarbeitszeitmodells, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit abgestimmt mit den Kollegen in der Filiale nach den Kundenströmen ausrichten konnten, betrachtet wurden. Die Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten erlebten mehr Autonomie und Selbstbestimmungsmöglichkeiten bei gleichzeitig höheren Anforderungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Ergebnisse stützen die Lernhypothese. Die Mitarbeiter mit flexibler Arbeitszeit waren arbeitszufriedener und bewerteten ihre persönliche Entwicklung sowie ihre Lernmöglichkeiten positiver als die Mitarbeiter mit wenig Arbeitszeitautonomie. Neue Studien, zum Beispiel von Bakker und Demeruti 2006, berücksichtigen, dass neben dem Entscheidungsspielraum auch weitere Ressourcen, wie zum Beispiel soziale Unterstützung oder der Führungsstil, in dem Modell eine Rolle spielen könnten. Das Modell verbindet zwei wichtige Faktoren: die Anforderungen einerseits und den Entscheidungsspielraum im Rahmen einer Tätigkeit andererseits. Darüber hinaus zeigt es Ansatzpunkte für Interventionsmöglichkeiten auf. Die negative Ausprägung eines Faktors, zum Beispiel hohe Anforderungen, muss nicht zwangsläufig zu Stresserleben führen, sondern kann durch einen hohen Entscheidungsspielraum gewissermaßen ausgeglichen werden. Konzept des Rollenstresses. Eine Rolle ist die Summe der Verhaltensmuster, die von einer Person erwartet werden. Dies kann in einer Organisation, zum Beispiel im Rahmen einer Arbeitsplatzbeschreibung, festgelegt sein. Laut Weinert 2004 helfen Rollen dem Individuum, einzuschätzen, ob es das leistet, was von ihm erwartet wird. Das Modell des Rollenstresses von Kahn 1978 beschreibt sogenannte Rollenkonflikte, welche sich aus inkonsistenten Informationen und unvereinbaren Rollenanforderungen ergeben. Es gibt vier Arten von Rollenkonflikten: Inter-Sender-Konflikt, Intrasender-Konflikt, Inter-Rollenkonflikt oder Person-Rollenkonflikt. Für eine detaillierte Beschreibung und Beispiel siehe Tabelle 12.2 des gedruckten Lehrbuches. Laut Sonntag und anderen 2012 kann Rollenstress darüber hinaus durch rollenbezogene Überforderung, rollenbezogene Verantwortung und Rollenambiguität entstehen. Rollenbezogene Überforderung liegt bei quantitativer und oder qualitativer Rollen- oder Arbeitsüberlastung vor, zum Beispiel weil die Zeit zu knapp ist oder weil die individuelle Kompetenz nicht ausreicht. Rollenbezogene Verantwortung bezieht sich auf das Ausmaß an Verantwortung, welches eine Person durch ihre Rolle für andere Personen und Sachen besitzt. Rollenambiguität entsteht, wenn die Rollenanforderungen unklar sind oder nicht verstanden werden, sodass die Person ihre Rolle nicht angemessen realisieren kann. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die betreffende Person widersprüchliche Informationen darüber hat, welche Erwartungen an sie gestellt werden oder wie ihr Verantwortungsbereich aussieht. Ein Vorteil des Konzepts des Rollenstresses liegt darin, dass es deutliche Ansatzpunkte für Interventionen bietet. So können zum Beispiel transparente Rollenbeschreibungen und klare Kommunikation bei Rollenstress Abhilfe schaffen. Leider bildet das Konzept nur einen Ausschnitt stressauslösender Umstände ab. Außen vor bleibt zum Beispiel die Tätigkeit selbst. Während sich in einer Meta-Analyse von Jackson und Schuler 1985 nur geringe Zusammenhänge von Rollenkonflikten und Ambiguität mit Arbeitsleistung und Absentismus fanden, zeigte eine weitere Meta-Analyse von Brown und Peterson 1993 starke Zusammenhänge zwischen der Rollenambiguität bei Verkäufern und deren Verkaufsleistung und Zufriedenheit auf. Person-Environment-Fit-Modell. Im Zentrum des Person-Environment-Fit-Konzepts von Kaplan 1983 steht die Übereinstimmung zwischen der Person P und ihrer Umwelt E. Nach diesem Modell sollte es ein Gleichgewicht zwischen den Ressourcen, Abilities, über die eine Person verfügt, und den Anforderungen der Arbeitsaufgabe, Demands, geben. Ebenso sollten auch die Merkmale der Arbeitsaufgabe, Supplies, den Bedürfnissen der Person, Needs, entsprechen. Ist dies nicht der Fall, führt die Nichtübereinstimmung zwischen gewünschten und vorhandenen Merkmalen Abilities Demands Misfit und oder Needs Supplies Misfit zur Entstehung von Stress. Dabei werden unterschiedliche Stressreaktionen postuliert. Bei einem negativen Fit wird erwartet, dass die Auswirkungen umso negativer sind, je größer der Misfit ist. Bei einem positiven Fit gibt es verschiedene Konsequenzen. Das Stressniveau kann abnehmen, zum Beispiel wenn durch den Überschuss an Ressourcen Ersparnisse erzielt werden. Es kann unverändert bleiben, zum Beispiel wenn es mehrere Angebote gibt, aber nur eines benötigt wird, um die Bedürfnisse der Person zu stillen. Oder es nimmt zu, wenn zum Beispiel Unterforderung vorliegt, die zu Depressivität führen kann. Das Modell liefert wichtige Ansatzpunkte zur Stressprävention. Demnach kann am Verhalten einer Person oder auch an den Merkmalen der Umwelt angesetzt werden, um Stress zu reduzieren oder zu vermeiden. Effort-Reward Imbalance. Das Effort-Reward-Imbalance-Modell, auf Deutsch Modell beruflicher Gratifikationskrisen, von Siegrist 1996, stellt das Verhältnis von Anforderungen, das heißt sowohl beruflich vorgegebene Anforderungen und Verpflichtungen als auch eigene Ansprüche, und Gratifikationen, das heißt Gehalt, Wertschätzung oder beruflicher Status, in den Mittelpunkt der Betrachtung. Stress entsteht nach diesem Modell dann, wenn es ein Ungleichgewicht zwischen der beruflichen Verausgabung, Anforderung und den dafür erhaltenen Belohnungen, Gratifikation, gibt. Dies kann der Fall sein, wenn eine Person sich stark verausgabt und dafür nicht angemessen entschädigt wird. Zum Beispiel geringes Gehalt, mangelnde Wertschätzung, ausbleibende Beförderung. Wichtig ist also nicht nur, wie stark eine Belastung ist, sondern auch, ob es sich lohnt, diese auf sich zu nehmen. Meta-analytisch konnten positive Zusammenhänge zwischen Gratifikationskrisen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychosomatischen Beschwerden sowie arbeitsbezogenem Wohlbefinden aufgezeigt werden, die als empirische Bestätigung des Modells herangezogen werden können. Siehe dazu Van Wechsel und andere 2005. Abschnitt 12.4. Folgen von Belastungen am Arbeitsplatz. Überblick zu Belastungsfolgen. Eine gute Übersicht über mögliche Folgen von Belastungen geben Kaufmann und andere 1982. Sie unterscheiden einerseits zwischen kurzfristigen Folgen, wie zum Beispiel Ermüdung, Monotonie und Sättigung, und mittel- bis langfristigen Folgen, wie zum Beispiel Depression. Andererseits unterscheiden sie bei den Belastungsfolgen zwischen der physiologischen, psychischen und der Verhaltensebene. Wie auch Tabelle 12.3 im gedruckten Lehrbuch veranschaulicht, können die Folgen von Belastungen am Arbeitsplatz sehr vielfältig sein. Hören Sie zum Thema Belastungsfolgen auch den folgenden Exkurs zu psychischer Ermüdung. Exkurs: Psychische Ermüdung, Monotonie und Sättigung. Psychische Ermüdung: Eine reversible Minderung der personellen Leistungsfähigkeit, welche als Folge von Tätigkeit auftritt und zu Effizienzminderung führt. Davon sind Minderungen der Leistungsfähigkeit infolge des biologischen Tagesrhythmus abzugrenzen. Kennzeichen sind Konzentrationsabnahme, Anstrengungserleben und Müdigkeit. Psychische Ermüdung kann aufgrund von Zeitdruck oder zu hohen, zu komplexen Anforderungen auftreten. Der Verlust an Leistungsfähigkeit infolge von Ermüdung kann nur durch Erholung, zum Beispiel Pause, ausgeglichen werden. Siehe dazu Richter und Hacker 1998 sowie Ulich 2005. Monotonie: Ein Zustand herabgesetzter psychophysischer Aktiviertheit als Folge spezifischer Arbeitsbedingungen. Dies sind vor allem reizarme Situationen mit längerer Ausführung sich oft wiederholender, gleichartiger und einförmiger Tätigkeiten. Siehe Bartenwerfer 1970. Meist ist ständige Aufmerksamkeit in einem eingeschränkten Beobachtungsfeld erforderlich. Eine Beispieltätigkeit hierfür ist die Radarüberwachung. Im Unterschied zur Ermüdung verschwindet der Monotoniezustand sofort bei Wechsel der Tätigkeit oder Anforderungen. Siehe dazu Semmer und Udries 2007. Sättigung. Es handelt sich um einen Zustand gesteigerter und unlustbetonter Gereiztheit und einen Widerwillen gegenüber der Fortsetzung einer spezifischen Tätigkeit, verbunden mit einer affektiv ausgelösten Steigerung der Wachheit. Kann bei verschiedenen Tätigkeitsformen auftreten, in Abhängigkeit der individuell unterschiedlichen emotionalen Bewertung sowie den Zielen der betreffenden Person. Vergleiche Plath und Richter 1984. Exkurs Ende. Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit und Stress wurden bereits vielfach untersucht und bestätigt, wie im Kapitel 10 berichtet wurde. Belastende Arbeitsmerkmale können neben einer Verringerung der Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern weitreichende gesundheitliche und psychische Konsequenzen haben. So konnten zum Beispiel Rau und andere 2010 zeigen, dass bei Beschäftigten vermehrt Depressivität auftrat, je höher die objektiv bewertete Arbeitsintensität war. Darüber hinaus zeigten sich negative Zusammenhänge zwischen dem erlebten Tätigkeitsspielraum der Beschäftigten und der Depressivitätsrate. In einer Meta-Analyse von Dar und Johns 2008 wird vor allem Absentismus, das heißt das zeitlich begrenzte Fernbleiben von der Arbeit aus entweder motivationalen oder krankheitsbedingten Gründen, als Folge von arbeitsbedingtem Stress fokussiert. Auch kontraproduktives Arbeitsverhalten, wie zum Beispiel Diebstahl, Mobbing, Sabotage oder Drogenmissbrauch, wurde als Folge von Stress untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Zusammenhang von Stress und kontraproduktivem Arbeitsverhalten umso stärker war, je weniger gewissenhaft die Personen waren und desto höhere negative Affektivität die Personen hatten. Siehe dazu Bowling und Eschlemann 2010. Burnout. Burnout, aus dem Englischen to burn out, ausbrennen, ist eine spezifische Folge von Stress am Arbeitsplatz, welche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Siehe dazu Mac 2010. Die Zahl derjenigen, die aufgrund von Burnout krankgeschrieben werden, ist nach Angaben des BKK-Bundesverband 2012 innerhalb der letzten Jahre stark angestiegen, von 4,6 Tagen je 1000 pflichtversicherter Mitglieder im Jahr 2004 auf 86,9 Tage im Jahr 2011. Ursprünglich wurde Burnout hauptsächlich in Sozial- und Pflegeberufen untersucht, das heißt Berufe, in denen das Helfen zentral ist. Mittlerweile wurde das Konzept auch auf andere Berufsgruppen erweitert. Nach einer Definition von Maslach und Jackson 1984 handelt es sich bei Burnout um ein Syndrom aus emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation und reduzierter Leistungsfähigkeit, welches bei Personen, die in irgendeiner Weise mit Menschen arbeiten, auftreten kann. Emotionale Erschöpfung ist durch hohe interpersonelle Anforderungen und die Beanspruchung emotionaler Ressourcen sowie schnelle Ermüdung gekennzeichnet. Die Betroffenen fühlen sich durch den Kontakt mit anderen Menschen emotional überfordert und ausgelaugt. Depersonalisation beinhaltet negative, gefühllose und zynische Einstellungen gegenüber Klienten, Kunden oder Patienten. Die Betroffenen zeigen eine gleichgültige Reaktionsweise und meiden Kontakt bzw. ziehen sich zurück. Reduzierte Leistungsfähigkeit ist die Tendenz, die eigene Leistung bei der Arbeit negativ zu bewerten und ein Gefühl von schwachem oder mangelndem beruflichen Selbstwert zu entwickeln. Betroffene erleben sich bei der Arbeit nicht mehr als kompetent. Siehe dazu auch Litzke und Schuh 2007 sowie Schaper 2011. Folgende Gemeinsamkeiten können auf Basis der verschiedenen Definitionen, die zu Burnout existieren, festgehalten werden. Vergleiche Burisch 2006. Eine hohe Motivation zu Berufsbeginn, Frustration und darauf folgende Enttäuschung, da Erwartungen und Ziele nicht erreicht werden. Eine ungünstige Arbeitsumgebung, zum Beispiel zu hohe oder widersprüchliche Anforderungen, unzureichende Ressourcen, ineffektives Bewältigungsverhalten des Betroffenen, prozessualer Verlauf des Burnouts, der sich nach langer und erfolgloser Auseinandersetzung des Betroffenen mit seiner Arbeit ergibt. Die Entstehung von Burnout ist ein komplexer Prozess und kann laut Schaper 2011 durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden. Dies können Anforderungen des Berufs und der Tätigkeit, zum Beispiel dauerhafte Arbeitsüberlastung, Rollenkonflikte, mangelndes Feedback oder mangelnde Autonomie sein, aber auch Persönlichkeitseigenschaften und Merkmale der individuellen Lebenssituation, zum Beispiel labiles Selbstbild, geringe Selbstwirksamkeitserwartung oder fehlende soziale Unterstützung. In Abbildung 12.3 des gedruckten Buches ist ein solcher Entstehungsprozess in Anlehnung an Kortz und Dougherty 1993 modellhaft dargestellt. Neben den im obigen Modell genannten Ursachen können weitere Faktoren die Entstehung von Burnout begünstigen. Dies sind zum Beispiel Arbeitsplatzunsicherheit, kritische Lebensereignisse wie Berufseintritt oder Berufswechsel oder Erkrankungen und schlechte Qualifikation. In der Regel entwickelt sich Burnout über einen längeren Zeitraum hinweg, wobei erste Warnhinweise, zum Beispiel nicht abschalten können nach der Arbeit, oft nicht als solche interpretiert werden. Modelle der Burnout-Entstehung wurden von verschiedenen Autoren vorgeschlagen, so zum Beispiel ein aus vier Phasen bestehendes Modell, hohes Involvement, Stagnation und Enttäuschung, Distanzierung und Rückzug, Symptomentwicklung, von Maslach und Jackson 1984. Das Phasenmodell von Freudenberger und North 2002 enthält insgesamt 12 Stadien vom Zwang, sich zu beweisen, Stadium 1, bis hin zur völligen geistigen, körperlichen und emotionalen Erschöpfung, das heißt Burnout, Stadium 12. Ein Vorteil der Phasenmodelle ist die Gliederung, die eine Übersicht über das Feld erleichtert. Jedoch variieren die Reihenfolge und Anzahl der Phasen zwischen den Modellen stark, ebenso wie die Zuordnung der Symptome zu den Phasen. Litzke und Schuh 2007 zufolge sollte daher die Beurteilung Betroffener auf Basis eines Phasenmodells oder deren Einordnung in ein derartiges Modell vermieden werden. Für die Messung von Burnout kann zum Beispiel das Maslach Burnout Inventory von Maslach und Jackson 1996 verwendet werden.